Was bleibt eigentlich von Agenturen wie Visi Markant noch übrig? In einer Welt, in der Plattformen immer mehr diktieren, Budgets immer kleiner werden und jedes per KI erstellte Posting perfekt den Algorithmus bedienen muss. Das Business-Netzwerk LinkedIn wird zeitgleich zu einer weiteren Influencerinnenbühne. TikTok zum Mega-Shopping-Kanal und demnächst soll auch noch eine einzige Person ganze Kreativteams ersetzen können. Natürlich dank des neuen Mantras KI, Automatisierung und Effizienzsteigerung. Was auch sonst. Klingt natürlich alles super nach Fortschritt, aber was bleibt von Strategie und Design übrig, wenn alles nur noch schneller und billiger gehen soll? Zudem schaue ich mir in der heutigen Folge den Erfolg des Stanley Cups an und wie er durch geschicktes Marketing zum Lifestyle-Objekt geworden ist. Und dann ist da noch das Essay über Ethik in Werbung und Design. Wo zieht man eigentlich eine Grenze, wenn es auch um Kosten und Verantwortung geht? Das und noch vieles mehr gibt es in der heutigen Folge. Also dranbleiben! Steigen wir doch direkt ins erste Thema ein. Ich hatte es ja gerade schon im Intro. Es geht natürlich um LinkedIn. Das hat sich ja fast stillschweigend würde ich mal sagen, seit dem Einführen des Creator Modes 2021 eher zu einer Plattform für Business-Influencerinnen entwickelt. Und das auch dank des Pushens von Videos und zahlreichen Eigenproduktionen, wo Talks stattfinden mit interessanten Gästen. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Plattform an sich. Ursprünglich ja mal gestartet als reine Business-Plattform für Austausch und Darstellung der eigenen Skills und des eigenen Werdegangs und vielleicht auch um einen neuen Job zu finden oder neue Leute zu rekrutieren, ist es jetzt mittlerweile wirklich zu einem weiteren Netzwerk geworden, in dem auch eine sogenannte Creator-Ökonomie stattfindet. Natürlich fehlt noch die Monetarisierung, wie das selbst mittlerweile jetzt bei Facebook der Fall ist, dass man halt an Werbeeinnahmen beteiligt wird. Was man aber auch sagen muss, dass laut Microsoft, dem Eigentümer von LinkedIn, falls wir das alle vergessen haben sollten, mittlerweile der Konsum von Videocontent auf der Plattform um 36% zugenommen hat. Das spricht natürlich schon Bände. Ich kann das persönlich nicht so ganz bestätigen, ehrlich gesagt. Wenn ich da Videos hochlade, wie jetzt zum Beispiel ein Trailer oder ein Teaser oder ein Ausschnitt aus der aktuellen Podcast-Episode, sind ehrlich gesagt die Reichweiten schlechter als mit einem Textposting und einem Bild. Microsoft sagt aber, das läuft gut. Nehmen wir mal an, das ist so. Wir vertrauen Ihnen da jetzt mal. Es ist aber tatsächlich so, dass das für viele Creator, die eigentlich aus einem anderen Netzwerk kommen, in dem Report, wird als Beispiel Selling Sarah genannt. Die ist ursprünglich auf TikTok gestartet und hat da viel über sich erzählt und ihre Taktiken und wie es geht in ihrem Sales-Business sozusagen. Und sie sagt halt, dass das tatsächlich bei LinkedIn viel besser ankommt. Also bei TikTok hat es halt gut performt, aber natürlich sind bei LinkedIn mehr die Menschen, die sich mit so einem Thema identifizieren können, beziehungsweise die das Thema interessiert. TikTok ist halt sehr groß, hat viele Themen. Bei LinkedIn geht es tatsächlich eher um sowas. Das scheint für sie gut zu funktionieren. Ich habe mal nachgeschaut. Sie hat jetzt fast 100.000 FollowerInnen. Das ist natürlich schon recht viel, auch für eine Business-Plattform. Für sie liegt da klar der Reiz, weil auf diesem Netzwerk gibt es eine Nähe zu ihrem Berufsalltag und ihr Content ist sozusagen, wie man so schön neudeutsch sagt, more relatable. Was man allerdings auch sagen muss, und das hatte ich gerade schon aus der eigenen Erfahrung, der Algorithmus ist meines Erachtens noch undurchschaubarer als auf anderen Plattformen und in anderen Netzwerken. Zudem muss man auch sagen, dass LinkedIn eher noch ein größerer Walled Garden ist als viele andere Plattformen. Klar, man kann auch ganz schwer bei Instagram Links setzen. In Postings funktioniert sowieso nicht. Da soll sich vielleicht eventuell was ändern demnächst. Wir werden sehen. Es gibt erste Tests. Ehrlich gesagt, mehrere Links in einem Text bei LinkedIn, so als Linksammlung, das funktioniert einfach nicht. Was früher auch besser funktioniert hat, aber seit 2 Jahren überhaupt nicht mehr funktioniert, sind externe Videos zum Beispiel einbinden. Also man nimmt was von YouTube, verlinkt darauf und pusht das halt. Oder Artikel aus anderen Bereichen. Also das heißt, der Push von LinkedIn bzw. Microsoft als Eigentümer ist natürlich hin zu originärem Content auf der Plattform, der von Leuten konsumiert, geteilt, geshared und kommentiert wird. Das führt natürlich dazu, dass viel Content um des Content-Willens produziert wird. Was zum Beispiel bei mir sehr oft am Tag ist, ist, dass irgendjemand schreibt, ja, das gehört hier eigentlich nicht hin auf ein Business-Netzwerk, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir auch hier darüber reden. Und ich sag mal so, wenn das die 1000. Person am Tag macht, kann es ja nicht so unwichtig auf dem Netzwerk sein. Also, das ist halt viel Content, der einfach nur gemacht wird, damit man Content macht, damit man in einem Algorithmus immer weiter auftaucht. Ein anderes Phänomen ist, seitdem Kommentare mittlerweile auch eigene Impressions bekommen, werden im Kommentare natürlich immer wichtiger. Das heißt, es werden Kommentare um des Kommentarewillens gemacht. Ich habe halt verstärkt jetzt unter Posts von mir, wo meines Erachtens ziemlich erkennbar das auch mit einem Bot gemacht worden ist, der einfach zwei Talking Points aus dem Baustrauß nimmt. Ein affirmatives, ja, super, sehe ich genauso, das und das und das ist total wichtig. Es fällt halt an der Stelle auf, wo es Sachen sind, die nicht ganz so wichtig sind. Also ich glaube, es ist automatisiert, genau aus dem Grunde. Sei es wie es sei, ich glaube, die Auswüchse werden sich vielleicht auch legen. Auch dieses Ganze, schreib das Wort in die Kommentare und ich schicke dir dann per Direct Message meinen Leitfaden oder mein Nano Banana Bildgenerierungsprompt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, es wird sich alles ein bisschen legen und wieder ein bisschen mehr gesetzter werden. Das nächste Thema beschäftigt sich auch mit einer wachsenden Plattform beziehungsweise sich verändernden Plattform. Es geht natürlich um TikTok. Die haben ja vor Monaten ihre TikTok-Shops auch in Deutschland gestartet und jetzt liegen erste Zahlen vor. Und die sind schon recht interessant, muss ich sagen. Seit dem Start im März sind 14.000 Händlerinnen dabei und die Zahl der Bestellungen wächst natürlich stetig an. Ich schaue kurz die Zahl nach, bevor ich was Falsches sage. Es sind tatsächlich satte 43% im Monat, um die die Bestellungen wachsen. Das ist schon ganz schön viel. Und besonders beliebt sind natürlich die Shoppable-Videos, klar, Logo. Und deren ganze Nutzungszahl hat um 200% alleine im letzten Monat zugelegt. Das interessant, finde ich. Das heißt nämlich, dass entgegen dem, was ich schon mal im Newsletter hatte, tatsächlich TikTok auch in Deutschland als Shopping-Kanal und als Shopping-Plattform funktioniert und auch wahrgenommen wird und angenommen wird. Was der Report aber auch zeigt, dass nämlich stark aktuelle Trends direkt sich in dem Hineinlegen des Produktes in den Warenkorb und dann auch einem Kauf äußert. Das funktioniert nicht nur bei Labubu und Co., sondern auch solche Sachen wie BookTok. Das hat tatsächlich für einen Absatzplus von 25 Millionen verkauften Exemplaren in einem Jahr gesorgt. Zudem, sagt der Report, starten immer verstärkter Musiktrends auf TikTok und setzen sich dann darüber hinaus fort. Zudem gab es auch tatsächlich eine Kooperation mit der Berlinale, wo die Filmcommunity da eine Partnerschaft mit eingegangen ist. Was natürlich immer gut funktioniert, sind Food-Themen. Da hat sich zum Beispiel Hitchies mit ihren Drachenzungen und den UFO-Pops in ihrem TikTok-Shop ganz gut geschlagen. Der Report spricht von zehntausenden Verkäufen in nur wenigen Wochen. Das mag jetzt nicht nach viel klingen gegenüber dem Absatz im Einzelhandel, aber es ist natürlich ein neuer Verkaufskanal und man erreicht so auch neue Zielgruppen, die man vielleicht so nicht erreicht hätte, beziehungsweise eher nur über Umwege und mit viel mehr Kosten. Bei dem Thema Beauty stand natürlich Selfcare im Mittelpunkt, klar. Und das Hashtag Sensitive Care, da hat sich Weleda ziemlich gut dran angedockt und hat damit ein Plus von 400% gemacht. Ich finde, man kann sagen, dass die ersten Tests, so sollte man es wahrscheinlich noch bezeichnen, aber 14.000 Händlerinnen sind natürlich auch nicht so wenig, schon in den ersten Monaten gezeigt haben, dass TikTok auch hierzulande eine gute Chance hat, nicht nur für virale Clips und trending Hashtags und Trends da zu sein, sondern auch als ernstzunehmender Marktplatz für Verkäufe dienen kann. Und ich glaube, für Marken ist das eine gute Chance, jenseits der satzanbekannten Heftbeileger, Point-of-Sale-Aktionen, Werbemechaniken, wie auch immer, im Supermarkt oder in der Drogeriekette, dass da schon gut funktionieren kann, sich auch hier ein Plätzchen zu schaffen. Gerade jetzt, wo es nicht so viele Marken sind. Ja, das war's dazu. Der Report ist unten verlinkt, beziehungsweise in den Shownotes. Lest euch durch, da sind noch viel mehr interessante Details drin. Und wo wir gerade beim Thema Marketing, Shopping, Absatzmärkte, wie auch immer sind, es war mal wieder die Mexiko in Köln. Und da habe ich einen guten Artikel zugefunden, der mal so ein bisschen auseinandernimmt, wie denn da die ganze Agenturbranche beziehungsweise die Entwicklung in der ganzen Agenturbranche gesehen wird. Und da waren natürlich diese interessanten Statements, die man seit mehreren Monaten ja sowieso hört, wie Agenturen werden in 10 Jahren nicht mehr so aussehen, wie sie heute aussehen. Agenturen, wie wir sie kennen, sind in 5 Jahren verschwunden. KI beschleunigt alles. Wir brauchen das alles gar nicht mehr, diese ganzen großen Teams, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir können jetzt auf automatisierte Workflows setzen und wir haben hier quasi ein eigenes Betriebssystem. Da müsst ihr nur andocken, damit könnt ihr quasi ganze Units ersetzen und eine Person steuert alles. Wer diesem Kanal schon etwas länger folgt oder auch dem Newsletter, wird wissen, dass ich dem Ganzen ein bisschen skeptischer gegenüberstehe. Und dieser Dreiklang aus KI, Automatisierung und Effizienz eher nicht so ganz glauben kann. Denn natürlich kann man sagen, dass eine Person mit den richtigen Tools und mit der richtigen Workflow-Auswahl ein ganzes Team ersetzen kann. Aber irgendwo bei den ganzen Experimenten, die wir gerade machen, und man muss sagen, dass das Experimente sind, die KI-Tools ändern sich ständig, die Modelle werden immer neuer und zum Beispiel sowas wie ChatGPT 5 ist dann als der große Gamechanger angekündigt worden, aber nach ein paar Tagen trat schon direkt die Ernüchterung ein. Und da ist so viel im Fluss, dass ich solche Aussagen für ein bisschen komisch halte, wenn ich ganz ehrlich bin. Und vor allen Dingen als Prognose für in 5 Jahren, in 10 Jahren. Natürlich, die Agenturbranche ist permanent im Wandel, auch die Medienlandschaft ist permanent im Wandel. Das ist natürlich so. Da direkt so eine harte Aussage zu machen, halte ich auch immer eher für so eine Sache. Ich hatte es in dem letzten Podcast. Manchmal wollen Leute auch nur was verkaufen. Und zwar ihre Lösung. Und sie haben einen Hammer und suchen den Nagel dafür. Und daher kommen vielleicht manchmal solche Aussagen, ehrlich gesagt. Ich sehe es tatsächlich nicht so. Ich denke, gerade wenn man Sachen so stark automatisiert und so stark einer KI übergibt und die auch fehlerbehaftet sind, beziehungsweise Modelle sich auch ändern im Hintergrund, da muss man trotzdem mit Erfahrung drauf schauen. Und ich habe zum Beispiel tatsächlich einen eigenen trainierten GPT für gewisse Dinge und ich versuche ihm seit mehreren Wochen beizubringen, dass bestimmte Wörter nicht benutzen möchte und bestimmte Aussagen nicht und bestimmte Satzkonstruktionen. Und angeblich hat es an allem gelernt, was ich ihm reingegeben habe. Und es hat super angeblich funktioniert. Es funktioniert auch über weite Strecken gut und dann auf einmal bricht es. Und dann kommt auf einmal trotzdem wieder, ich sage zum Beispiel, bitte verwende nie den Begriff Haltung. Möchte es nicht. Hier sind 5 andere Begriffe, die kannst du nehmen. Und die sollst du nehmen. Und dann kommt, da habe ich mir gemerkt, alles gut. Und trotzdem passiert es irgendwann. Es taucht halt wieder auf. Wenn ich das dann ungefragt übernehme und in was gieße und eine Person soll dann die Aufgabe von 5 anderen übernehmen, ist dazu auch noch gestresster, ehrlich gesagt. Wo soll denn da noch die Kontrolle stattfinden? Und jemand muss das nachkontrollieren. Das geht gar nicht anders. Ich kann es nur immer wieder betonen. Ein blindes Vertrauen in Automatisierung, selten eine gute Idee. Gerade bei sowas wie KI, was sich im Hintergrund immer wandeln kann. Und vor allen Dingen, wo man nicht mehr an den Modellen selber arbeitet oder mit den Modellen selber arbeitet, sondern noch Dritt-Apps hat oder Viert-Apps sogar, die darauf aufsetzen, die mir eine schöne Oberfläche geben, wie sagen wir mal ein Social-Media-Management-Tool. Und im Hintergrund laufen verschiedene Sachen noch zusammen, die ich gar nicht mehr kenne. Wo ich gar nicht mehr weiß, was alles benutzt wird, wie das benutzt wird. Und da muss ich erst recht das Endergebnis kontrollieren können. Und zwar mit Fachwissen. Und ich glaube nicht, dass eine Person ein ganzes Team ersetzen kann. Weil dafür ist unser Berufsbild in den letzten 20 Jahren viel zu ausdifferenziert worden. Ich kann das verstehen. Die Agenturenbranche hat in den letzten Jahren sehr viele Rückschläge sozusagen hinnehmen müssen. Erst hatten wir die Pandemie. Dann der verstärkte Trend zu Homeoffice. Kostendruck hier, Kostendruck da, Lieferkettenprobleme, was weiß ich, neue Zölle. Das merken wir natürlich auf der Agenturseite früher, als das vielleicht in anderen Branchen bemerkbar ist, weil unsere AuftraggeberInnen natürlich auch diesen Druck haben und der muss halt weitergegeben werden. Gleichzeitig haben wir natürlich auch wirtschaftlichen Druck und ich verstehe, dass die Verführung zur Automatisierung und zu, wie nennt man das so schön, Downsizing neudeutsch? Man sagt neudeutsch Downsizing, damit es nicht ganz nach wir haben uns verkleinert klingt. Das verstehe ich alles. Aber es muss trotzdem eine Kontrolle da sein. Und ich glaube nicht, dass es hilft, wenn man jetzt sich auf die Bühnen stellt und sagt, wir können alles mit KI lösen. Wir brauchen nur Automatisierung. Und seht ihr, dann wird das alles super. Dann können wir Kosten reduzieren, können Teams reduzieren, können unseren Kundinnen schneller, automatisierter, aber genauso gut Inhalte liefern und auch ganze Kampagnen liefern. Das ist ja das Versprechen. Und man hört mehrmals raus, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es umso wichtiger wird, dass die richtigen Personen am Ende über alles nochmal drüber schauen und sich das anschauen. Und ich muss auch die Frage stellen, was bedeutet das für Strategie im Marketing und in Werbung, wenn das alles eine KI erledigen kann, die an alten Sachen gelernt hat und deren kreativer Bereich auch eher begrenzt ist dadurch. Sowas wie Transferleistung, sowas wie ich sehe irgendwo irgendwas, nehme es auf, verarbeite das über Wochen und gieße das irgendwann als Idee in eine Kampagne. Das kann eine KI nicht leisten, das kann kein Automatismus leisten, bei allem Effizienzversprechen nicht. Und wenn ja, ich mache auch gerne andere Dinge, dann suche ich mir einen neuen Job. Also, weil dann möchte ich, glaube ich, nicht mehr in diesem Arbeitsumfeld leben. So viel dazu. Ja, und ich hatte es gerade schon beim Thema KI-Automation. Es gibt eine Studie des Bundesverbands der Industriekommunikation, die mehrere Unternehmen befragt haben. Die zeichnet ein deutliches Bild im Jahr 2025 und auch was die Prognose für das nächste Jahr angeht. Nämlich, die Budgets stehen weiterhin unter Druck und verschieben sich in andere Richtungen. Im Schnitt sind sie nämlich 2024 um 3,1% gesunken. Das mag jetzt nach nicht viel klingen, aber wenn man gleichzeitig die Inflation, Teuerungsrate, steigende Energiekosten etc. mit einrechnet, ist das reale Minus natürlich noch viel höher. Aber es ist nicht nur passiert, dass Budgets sich effektiv verkleinern, sondern Unternehmen rechnen für die kommenden Monate und Jahre eher damit, dass die Etats gleich bleiben, eher vielleicht auch sinken, aber am wahrscheinlichsten nicht steigen werden. Und das ist natürlich, dann sind wir auf einem Plateau, das ist effektiv ein sinkendes Budget. Klar, was ich eben auch schon gesagt habe, da gibt es viele Faktoren und da muss das Geld zusammengehalten werden und da wird eine Marketingausgabe natürlich dreimal überdacht. Zudem gibt es einen anhaltenden Trend zum Inhousing, das heißt, man baut Marketingteams und Designteams selber im Haus auf, beschäftigt weniger Agenturen, weniger externe DienstleisterInnen und sowas schlägt sich natürlich auch nieder. Die Befragung zeigt auf jeden Fall, dass trotz der Engpässe die Verteilung sich derzeit wie folgt darstellt. Am meisten investieren Unternehmen in Industriemessen, Messen generell, Kundenevents, auch ein starkes Thema, und Paid Media. Fachmessen bleiben also zentrale Touchpoints zur Lead-Generierung beziehungsweise auch um auf sich aufmerksam zu machen, generell. Im Digitalen stehen auf jeden Fall die Webseite im Vordergrund. Natürlich die Content-Produktion und auch da Stichwort Inhousing. Ne? Marketing-Teams bzw. Content-Marketing-Teams und Design-Teams baut man selber auf, beschäftigt man keine externen DienstleisterInnen mehr für. Und Automation steht natürlich auch ganz oben auf der Agenda. Wer hätte das gedacht? Kleines Beispiel aus unserer Agentur. Wir hatten tatsächlich letzte Woche ein Erstgespräch mit jemandem, die dann davon berichtet hat, dass sie jetzt als alleinige Person 62 Artikel auf die Webseite im nächsten Jahr bringen soll. Natürlich schön ausformuliert, bebildert etc. Papi, papo. Und naja, wenn man das mal durchrechnet, ist das ein Artikel pro Woche, beziehungsweise eigentlich sogar mehr als ein Artikel pro Woche. Das heißt auch, dass man nicht krank sein darf, dass man keinen Urlaub haben darf, dass viel vorher produziert werden muss. Es muss aber auch so produziert werden und so aufbereitet werden, dass es in die Webseite überführt werden kann. Also es reicht ja nicht nur, einen schönen Text zu schreiben, der suchmaschinenoptimiert ist oder AI-Overview optimiert und bebildert ist und illustriert ist, sondern der muss ja auch noch auf die Webseite kommen. Und der muss da auch noch strukturiert rein. Je nachdem, welches Content-Management-System man hat, nimmt auch das mal Zeit in Anspruch. Also ganz einfach, das kommt nicht hin. Die Vorgabe kann nicht funktionieren. Egal, wie sehr man das automatisiert. Und das sind natürlich diese überzogenen Erwartungen, die ich eben meinte. Man denkt halt, mit Marketing-Automation könnte man jetzt viel erreichen und auch mit KI-Tools, schreibt sich quasi von selber, macht sich von selber. Ach, der Aufwand ist ganz gering. Da erhöhen wir mal die Taktzahl. Das ist natürlich auch was, das merkt man auf Agenturseite, dass halt Kundinnen bei Projekten höhere Erwartungen haben, wie viel man für ein gewisses Budget bekommt, weil man ja auf der Seite jetzt viel auf automatisierte Effizienz setzen kann. Das ist natürlich nicht so, also unter uns gesagt. Wie das Beispiel auch schon gezeigt hat, so kann es nicht funktionieren und so wird es auch nicht funktionieren. Aber was das zeigt, ist, dass die Budgets tatsächlich auch im nächsten Jahr nicht unbedingt größer werden. Und wenn sie denn größer werden, dann wahrscheinlich gerade mal um den Faktor, dass es steigende Kosten auffangen kann, aber nicht zu mehr Gewinn führt. Wir werden sehen, wie sich das demnächst entwickelt. Wir haben noch ein paar Monate vor uns. Kommen wir zu was völlig anderem. Diese Podcast-Reihe kommt natürlich völlig bisher ohne Sponsoring aus, aber machen wir doch jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung. Und zwar haben wir bei Rebelco eine Webinarreihe, die ist kostenlos, die nennt sich Marketing Sounds. Da spricht Rebecca einmal im Monat über Themen, die uns in der Agentur bewegen, beziehungsweise die Marketing- und Werbebranche bewegen. Und zwar geht es diesmal, und das Thema klang eben schon so ein bisschen an, um Corporate Influencer und Digital Brand Mindset. Das Webinar findet am 9. Oktober um 12.15 Uhr statt. Wie immer digital, wie immer per Zoom. Könnt euch gerne dazu anmelden. Link ist in der Beschreibung bzw. in den Shownotes. Wir sehen uns dann da. Werbebreak zu Ende. Um noch ein bisschen im Rahmen zu bleiben, es gibt einen Guide von Buffer, den habe ich gefunden, nachdem ich ein paar Sachen recherchiert habe dazu. Und der ist sehr aufschlussreich. Buffer hat sich das mal angeguckt auf der Basis von über 2 Millionen Beiträgen bei LinkedIn und hat mal versucht zu analysieren, welche Frequenz die richtige ist, um möglichst viele Impressions zu bekommen und auch möglichst viele Interaktionen. Und das Ergebnis fand ich sehr spannend, weil es spielt so ein bisschen nämlich genau da rein, dass die Taktik poste viel, poste immer die richtige ist. Überraschend ist natürlich nicht, dass wer nur einmal die Woche postet, das reicht nicht aus. Das kann ich auch definitiv aus der Agenturerfahrung sagen. Der größte Sprung findet allerdings statt, wenn man von einem Post, der nicht ausreicht, das hat man ja gerade schon, auf 2 bis 5, also mindestens 2 die Woche oder am besten 5. Hier steigt nämlich bei 2 bis 5 Posts die Woche nicht nur die Reichweite um über 1000 Impressions pro Beitrag, sondern auch die Interaktionsrate steigt sprunghaft an. Das ist natürlich ein starker Impuls, um auf jeden Fall zu sagen, oder ein starker Grund, um auf jeden Fall zu sagen, okay, ich erhöhe die Taktrate auf 3, 4, 5 Postings. Was mich aber allerdings sehr verwundert hat, ist, dass nämlich ab 6 bis 10 Posts, da gibt es ein deutliches Plus noch an Interaktionen und vor allen Dingen auch an Reichweite. Und das hätte ich tatsächlich so nicht vermutet. Ich hätte jetzt gedacht, dass 10 Postings schon fast im Algorithmus als Spam rüberkommen. Das scheint aber tatsächlich nicht so zu sein. Was ich eben auch schon hatte, wer keine Zeit hat, so viel zu posten, kann natürlich auch über Kommentare sichtbar bleiben. Die werden nämlich jetzt auch in den persönlichen Bewertungsalgorithmus sozusagen mit reingezogen. Und man kann sich die eigenen Impressions da abholen. Spannende Sache. Wie gesagt, was ich eingangs hatte, es wird auch viel dafür benutzt, automatisiert zu kommentieren. Finde ich jetzt nicht ganz so gut. Man sollte es immer schon noch ehrlich machen und offen. Macht das bitte selber. Genauso wie Postings schreiben. Diese ganzen Pseudo-Haltungspostings bei LinkedIn, die braucht wirklich inhaltlich fast niemand. Wofür man die allerdings braucht, ist, damit man fleißig drunter kommentieren kann und so Diskussionssimulationen, glaube ich, schon fast irgendwie durchführen kann, damit alle schön Impressions bekommen, damit die eigene Wertigkeit im Algorithmus steigt. Hat jetzt nicht viel mit wirklichem Austausch zu tun, wenn ich ganz ehrlich bin. Und solche super kontroversen Sachen, die dann da abgesetzt werden, die schon fast in Richtung Ragebait meines Erachtens gehen, nur damit man dem Algorithmus noch mehr entlocken kann, ziehen natürlich genau diese Diskussionen an. Und ich finde, dafür ist es ehrlich gesagt zu schade. Dann doch lieber einen fachlichen Austausch oder einen Haltungspost auch zu fachlichen Themen. Und es gibt vieles, über das man wirklich diskutieren kann. Da muss man nicht irgendwelche kontroversen Haltungen einnehmen, von denen man weiß, dass sie halt möglichst geklickt werden. Schaut euch den Buffer-Artikel an, beziehungsweise die Erhebung. Da sind super viele spannende Sachen drin, auch die man für die eigene Kanalstrategie nutzen kann. Kommen wir zum YouTube-Video der Woche und das diesmal auch der Case der Woche sozusagen. Es geht um den Stanley Cup. Es geht tatsächlich um diese Riesenbecher. Und die haben ja im letzten Jahr etwas geschafft, was nicht ganz so üblich ist. Nämlich eigentlich ist es ein alltägliches Produkt. Es ist halt ein Trinkbecher aus Metall, der von Stanley produziert wird. Und eigentlich, sag ich mal, so im ArbeiterInnenumfeld einfach täglich benutzt wird. Wie so ein Henkelmann. Was aber passiert ist, und da kann man schon fast nicht an Zufall glauben, aber es ist tatsächlich zufällig gewesen. Es ist halt passiert, dass ein Auto in Flammen aufgegangen ist und am Ende noch der Stanley Cup in der Mittelkonsole war, unversehrt, und da drin noch nicht mal die Eiswürfel geschmolzen waren. Also schon geschmolzen, aber nicht komplett geschmolzen waren. Und dieses Video ist komplett viral gegangen. Was natürlich dann passiert ist, Terence Riley, der Präsident, der von Crocs kam und da schon die... Jeder kennt Crocs. Jetzt kennt jeder Crocs, die quasi aus einer Nische rausgeholt hat und zu einem alltäglichen Must-Have-Produkt sozusagen gemacht hat. Der ist hingegangen und hat halt nicht nur gesagt, schlimm, was da passiert ist, wir schicken dir eine Kollektion unserer neuen Stanley Cups, sondern er hat gesagt, wir zahlen dir auch das Auto. Das natürlich auch viral gegangen als Antwort, logischerweise. Andererseits, wenn man ehrlich ist, zum Preis eines Kleinwagens oder eines mittelgroßen Autos hat man natürlich eine mega Werbekampagne und Imagekampagne gehabt. So teuer war es dann am Ende wahrscheinlich doch nicht. Und was man natürlich sagen muss, sein Verständnis für Marketing kombiniert mit gutem Social Commerce, mit Community Building über solche Sachen und dem geschickten Einsatz danach von CreatorInnen und InfluencerInnen auf TikTok hat dafür gesorgt, dass Stanley Cups tatsächlich jetzt zu einem Lifestyle-Kultobjekt geworden sind. Was man auch sagen muss, sie haben es so geschafft, dass tatsächlich solche Sachen wie, es gab dann sowas wie, dass unten da irgendwie Blei drin ist etc., dass sie das unbeschadet überstanden haben. Und auch eher für sich nutzen konnten, nochmal in der Markenkommunikation. Das hatte natürlich auch alles seine Schattenseiten. Wenn man so ein Hype-Produkt hat und es schafft, tatsächlich in so einen nachhaltigen Kultstatus zu überführen, das hat natürlich auch oft genug negative Auswirkungen. Es gab da auch so ein paar unschöne Szenen, wie Leute, die tatsächlich massenweise die Sachen gestohlen haben, um Kollektionen komplett zu bekommen, die sich um limitierte Editionen in Supermärkten geschlagen haben. Solche Sachen gingen natürlich auch viral. Das muss man auch erstmal als Marke irgendwie verdauen beziehungsweise auch steuern können. Haben sie aber ganz gut geschafft. Wie gesagt, das Video lohnt sich, sich das anzuschauen. Das ist ein schöner Case, ist eine schöne Entwicklung und auch wie man tatsächlich ein alltägliches Produkt wie einen Trinkbecher zu einem Must-Have-Produkt machen kann. Schaut es euch an. Ich fand's super. Lohnt sich. Kommen wir jetzt zum allerletzten Thema dieser Episode. Und zwar ist das ein Essay von Elizabeth Goodspeed. Sie ist Editor-at-Chief, wie man glaube ich so schön sagt, vom Portal It's Nice That. Ich hatte auch in den Newslettern schon öfter ihre Essays, weil die immer sehr gut sind und sehr pointiert und auch gut die Themen aufgreifen, die uns so ein bisschen bewegen, beziehungsweise in Zukunft noch stärker bewegen könnten. Und zwar geht es diesmal um ethisches Design beziehungsweise um Ethik in Design und Marketing. Das ist natürlich ein starkes Feld und ein spannendes Feld, wenn ich das so sagen darf. Und das zieht sich jetzt gerade so ein bisschen wie ein roter Faden durch die ganze Episode. Ja, der Druck steigt und auch da steigt dann der Druck, vielleicht ehemals rote Linien, die man für sich selber gezogen hat, zu überschreiten. Einfach, weil man es muss. Weil man auch eine Verantwortung hat, weil man nicht nur eine Verantwortung als Einzelkämpferin für sich selber hat, sondern auch innerhalb von Agenturen und Mediaagenturen und alles drum und dran, muss man ja Kosten decken. Man hat Verpflichtungen, man hat MitarbeiterInnen, die man halten möchte, die man nicht entlassen möchte. Und da steigt einfach der Druck, auch gewisse ehemals, was ich sagte, rote Linien oder Red Flags auf einmal nicht mehr zu sehen und zu sagen, ja, mach mal halt. Und sie beleuchtet so ein bisschen darin, wie die auch die unterschiedlichen Ansätze sind und ob es überhaupt grundsätzlich sowas gibt wie Ethik in diesem Umfeld. Viele schreiben sich das ja so ein bisschen auf die Fahnen und sagen, ja, wir arbeiten nur für ethisch korrekte Firmen, wir arbeiten nur für Non-Profits etc. Das ist natürlich nicht immer machbar. Das muss man halt einfach sagen. Das war es noch nie und wird es auch nie sein. Das ist natürlich eine Frage, die stellen sich alle. Agenturen und DesignerInnen und MarketerInnen, wollen wir wirklich dieses Produkt verkaufen helfen? Wollen wir wirklich für diese Brand arbeiten? Wollen wir wirklich da mitwirken, um KonsumentInnen auf dieses Produkt aufmerksam zu machen? Und sie beschreibt natürlich, dass selbst harmlose Produkte wie Socken und Waschmittel natürlich da nicht so eine Frage aufwerfen, aber die Konzerne dahinter oder die Firmen, die dahinter stecken, Stichwort vertikale Unternehmen. Es gibt viele Unternehmen, die sind in sehr vielen Bereichen engagiert. Nur weil ich für das eine arbeite, heißt noch lange nicht, dass sie sich nicht auch in Sachen engagieren, die ich vielleicht jetzt nicht für so toll halte. Und zudem muss man sagen, dass nur weil etwas vorne rum als ethisch korrektes Produkt daherkommt, Kosmetik, Waschmittel, Schokolade, solche Sachen, das muss es im Hintergrund trotzdem nicht sein. Das ist tatsächlich auch ein Wachstumsmarkt, in dem viel Geld investiert wird und viel Geld gemacht werden kann. Das zieht natürlich auch AkteurInnen an, die vielleicht nicht so gute Absichten haben, was nicht so auf dem ersten Blick erkennbar ist. Beziehungsweise viele Sachen, und das haben wir in den letzten Jahren ja öfter gesehen, treten mit einem höchst persönlichen Engagement auch an von prominenten Menschen und scheitern dann an der Umsetzung beziehungsweise an dem exponentiellen Wachstum, was man auf einmal hat. Und dann wird es auf einmal nicht mehr so schön hinter den Kulissen. Kann man das als Agentur oder als Designerin oder Marketerin immer so alles auf dem Schirm haben? Muss man das? Frage stellt sich natürlich auch. Und gibt es dazu eine Verpflichtung? Was sie aber auch feststellt, ist, dass selbst wenn man das alles außen vor lässt, die Bandbreite an Positionen natürlich enorm ist. Es gibt welche, die sagen, wir machen auf gar keinen Fall Werbung für Tabak, Alkohol, diese ganzen Sachen. Sei es aus persönlichen Gründen, sei es aus ethischen Gründen. Dann gibt es andere, die sagen, wie bei Pentagram, das wusste ich auch nicht, die einen eher demokratischen Basisansatz fahren und sagen, wir stimmen darüber ab. Und wie gesagt, was für den einen ein rotes Tuch ist oder für die eine, muss für andere immer noch nicht da sein. Das verschiebt sich auch immer. Denn was ich gerade schon eingangs meinte, Kostendruck, Wachstumsdruck, was auch immer, verschiebt natürlich oft genug auch eine rote Linie, die man gezogen hat. Einfach, weil man dazu gezwungen ist. Und dazu kommt natürlich noch im kompletten digitalen Bereich, wo wir auch mit solchen Sachen zu kämpfen haben, wie Dark Patterns, wie eher komische Auswüchse, die man bedienen muss, damit man gewisse Strategien überhaupt online und digital umsetzen kann. Möchte ich daran mitwirken? Will ich daran mitwirken? Solche Sachen muss man sich natürlich immer fragen. Das muss jeder für sich selber beantworten. Und manchmal macht das schon einen Unterschied, ob man bewusst bestimmte Produkte, bestimmte Plattformen, bestimmte Strategien einfach vermeidet und sagt, nee, das machen wir nicht, so arbeiten wir nicht, das möchten wir nicht. Damit trifft man schon eine Entscheidung. Und was auf jeden Fall auch hilft, ist, wenn man konkret über solche Prozesse spricht und die transparent macht und Entscheidungsfindungen transparent darlegt. Sie formuliert das nämlich so, dass es vielleicht am Ende gar nicht um eine allgemeingültige Ethik geht für eine ganze Branche, sondern mehr darum, wirklich diese Prozesse auch sichtbar zu machen, damit man daran lernen kann, beziehungsweise damit man auch sehen kann, warum und weshalb das so getroffen worden ist. Und nicht nur einfach sagt, wir machen das nicht, sondern auch sagt, warum. Und wenn es sich verschiebt, auch mitteilt, warum es sich verschoben hat und warum man das nicht mehr möchte. Ich kann es nur sagen, aus unserer Agenturerfahrung, wir haben da tatsächlich ein paar Sachen, wo wir sagen, ich glaube, da kommen wir nicht zusammen. Das stellt man meistens schon in der ersten Anfrage oder im Erstgespräch fest. Wir haben zum Beispiel einen totalen Remote-First-Ansatz. Das heißt, wir arbeiten so asynchron wie möglich und so synchron wie nötig. Das ist für manche auf der anderen Seite kein guter Fit. Das funktioniert einfach nicht. Und man merkt das schon im Erstgespräch, wenn dann solche Sachen sind, dass man sich physisch vor Ort treffen soll, dass auf einmal gesagt wird, wir brauchen immer einen ständigen Ansprechpartner, wir brauchen eine ständige Durchwahl, um jemanden erreichen zu können. Uns reicht das nicht, irgendwo eine Mail zu schicken oder was in Slack-Channel zu schreiben oder in anderen Tools und dann Antwort zu bekommen in einer definierten Antwortzeit, sondern wir wollen da direkt, ich habe einen Impuls, ich möchte mit jemandem darüber reden, dann wissen wir für uns, dass das nicht funktioniert. Das ist natürlich eine rote Linie. Das ist auch ein gewisser ethischer Ansatz, weil wir haben irgendwann festgestellt, dass der innere Verschleiß sozusagen dadurch ein bisschen gemildert werden kann beziehungsweise besser wird. Und wir möchten das einfach nicht mehr. Und das ist so eine Sache, da merkt man halt ziemlich schnell, ob das funktioniert oder das nicht funktioniert. Und dann senden wir auch bewusst das Signal aus und sagen, Das funktioniert so nicht. Ich glaube, da kommen wir nicht zusammen. Vielen Dank für die Anfrage, hat uns sehr gefreut. Da werden wir alle nicht glücklich mit. Das ist ein Signal, was man aussendet und so viel dazu. Ich fand es ein spannendes Essay. Lest es euch gerne durch. Da sind noch viel, viel mehr Stimmen und Impulse aus der Agenturbranche drin. Und ja, ich fand es ein super Essay. Es ist wirklich was, was man sich jetzt mal schön durchlesen kann. Alles klar, das war's für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Anregungen, Kommentaren, eigenen Gedanken dazu, bitte gerne in die Kommentare, gerne mir auch eine Mail schreiben. Ansonsten abonnieren, liken und gerne auch anderen Leuten weitergeben. Und wer mag, kann auch gerne den dazugehörigen Newsletter abonnieren. Der Link ist immer unten in der Beschreibung mit, beziehungsweise in den Shownotes. So, das war's für diese Woche. Wir hören und sehen uns nächste Woche. Ciao! Und falls dir diese Episode gut gefallen hat und du gerade noch ein paar Minuten Zeit hast, hier sind noch zwei andere Videos für dich.